Ich möchte den Gottesdienst starten mit Hebräer 7, Vers 25. Hebräer 7, Vers 25, da steht: Daher kann er, also der Herr Jesus, auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Also der Herr Jesus hat Kraft zu retten, und als der, der ewig lebt, der auferstanden ist, tritt er für uns ein, auch beim Vater. Es ist wunderbar, dass wir das wissen dürfen. Daran dürfen wir uns auch erinnern, heute im Abendmahl. Und so begrüße ich euch herzlich im Namen vom Herrn Jesus zum Gottesdienst. Freue mich über Gemeinschaft mit euch und auch über Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus, der mitten unter uns ist. Und wir wollen starten mit den vier kurzen Liedern aus dem Lied 224. Und wir stehen doch auf dazu. Das 224. Ja, wir wollen noch beten miteinander, auch für den Gottesdienst, dass wir genau unter den Segen von unserem Herrn stellen. Ja, Herr Jesus, danke vielmals, dass wir dich kennen, dass wir heute Morgen uns wieder ausrichten auf dich, dass wir dürfen von deinem Wort auch angesprochen werden, dass wir auch dich loben dürfen, ja, mit den Liedern, dass wir dürfen daran denken, dass du für uns gestorben bist, auch im Abendmahl. Danke, dass wir dürfen wissen, dass du gegenwärtig bist am heutigen Morgen mitten unter uns. Und so wollen wir dich bitten, dass du unsere Herzen auch ansprichst, von den Kindern, von den Teenagern, von den Erwachsenen, dass jedes auch etwas mitnehmen darf aus dem Gottesdienst, dass wir dürfen gestärkt werden in unserem Vertrauen zu dir, aber auch dürfen herausgefordert werden, einfach alles dir anzuvertrauen in unserem Leben, ja, dir in allem den ersten Platz zu geben. Segne du uns, unsere Gespräche, unsere Begegnungen miteinander, ja, und bist du bei jedem, der etwas vorbereitet hat, schenke du das Gelingen auch in allem weitergeben, Sonntagsschule, im Unti und auch in der Predigt. Amen. Ja, unser Gott ist gegenwärtig in unserer Mitte. Das ist wirklich etwas Schönes, wo wir dürfen wissen, dass es in der Gemeinde so ist, dass er da ist, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Und das wollen wir auch bezeugen mit dem Lied 84. Gott ist gegenwärtig. Wir singen da einfach die ungeraden Strophen, also 1, 3, 5 und 7 vom Lied 84. Ja, ich möchte Strophe 5 nochmal lesen, das tut eine schöne Wahrheit uns auch weitergeben. Darum möchte ich es auch gerne nochmal lesen. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Es ist einmal schön, wenn die Sonne scheint, wenn man sieht, wie plötzlich die Blumen aufwachsen und anfangen zu leuchten in allen Farben. Sie heben einfach die Sonne her und dann erstrahlen sie und machen uns Freude. Und das ist das, was wir auch machen dürfen, wenn wir auf den Herrn Jesus schauen, dass wir ja, sein Licht strahlen lassen auf uns. Und dass dann etwas von dem auch darf strahlen aus unserem Leben. Dafür wollen wir auch beten, für das können wir auch zusammen in der Gemeinde, dass das auch passieren darf. Ja, vor dem nächsten Lied möchte ich uns die Stelle aus Jesaja 43, Vers 1 bis 3 lesen. Jesaja 43. Ab Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Feuer gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich, der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ja, das ist eine Zusage, die ganz direkt am Volk Israel auch gemacht wird. Aber ich denke, wir dürfen diese Zusage durchaus auch für uns in Anspruch nehmen. Er wird uns nie verlassen. Es gibt Situationen, wo man bildlich gesehen wie durchs Feuer gehen müssen, wie die drei Freunde von Daniel, die durch den Feuerofen sind. Oder auch, wo wir durchs Wasser gehen, wo es uns bis zum Hals steht. Und wir dürfen wissen, dass in solchen Situationen wir nie verlassen sind. Also, dass unser Herr Jesus uns nie verlässt, auch in all diesen Umständen, wo wir drinstehen. Und das Lied ist vertont worden und wir wollen es miteinander singen. Das ist das Lied 71, Fürchte dich nicht. Wenn es möglich wäre, wäre es schön, wenn wir die Melodie einmal hören könnten. Ich glaube, wir haben es schon mal gesungen, aber es ist wahrscheinlich nicht mehr so präsent. Und dann würden wir das Lied 71 singen und nachher dann gerade noch das Lied 16, das sage ich dann aber nochmal an. Also Lied 71, fürchte dich nicht. Ja, ich habe den Gottesdienst gestartet mit dem Vers aus Hebräer 7, Vers 25, wo der Herr Jesus beschrieben wird als derjenige, der für uns eintreten tut. Und einer, der das ganz konkret erlebt hat, war der Petrus. Petrus war ja eigentlich der, der die Gemeinde gegründet hat. Und er hat das selber erlebt, wie der Herr Jesus für ihn eingetreten ist. Und ich möchte uns die Stelle lesen aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 22, Vers 31 bis 34. Und ich habe gedacht, wenn das einer wie der Petrus nötig hat, dann wie viel mehr ich oder wir. Ich möchte das lesen. Lukas 22, Vers 31. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ja, der Herr Jesus hat gewusst, wie der Petrus reagieren würde, wird in grosser Bedrängnis. Er hat gewusst um die Schwachheit von Petrus. Und leider hat der Petrus selber das nicht gewusst. Er hat sich selber ganz anders gesehen. Er war gefüllt von seinem Ich. Er hat sich stark gefühlt, bereit für den Herr Jesus sogar sein ganzes Leben hinzugeben. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Der Petrus hat tatsächlich den Herr Jesus dreimal verlügnet. Er hat dreimal gesagt, dass er ihn nicht kennt. Und dann lesen wir, was nach dem dritten Mal, wo er das gesagt hat, passiert ist. Immer noch im Lukas 22, der Vers 61 und 62. Der Hahn hat gekräht und dann steht: Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Also der Petrus hat da etwas müssen erkennen, nämlich seine Unfähigkeit, aus seiner eigenen Kraft heraus am Herr Jesus treu zu sein. Und er war enttäuscht von sich selber, nicht mehr eingenommen von sich selber wie vorher. Er hat brüllt über sich selber. Vom selbstbewussten Petrus ist nicht mehr viel übrig gewesen. Und das ist gut so. Und gleichzeitig ist es gut, dass wir das auch wissen dürfen, dass der Herr Jesus nicht am Ende war mit dem Petrus. Er ist im Gebet für den Petrus eingetreten. Er hat gebetet, dass sein Glaube trotzdem Versagen nicht aufhören wird. Er hat gebetet, dass der Petrus umkehrt von seiner falschen Selbstsicht. Und wenn er das machen würde, dann wird er brauchbar für den Herr Jesus sein. Und darum ist der Befehl vom Herr Jesus gekommen: Wenn du umkehrt bist, dann stärk deine Brüder. Der Petrus hat den Herr Jesus dreimal verlügnet und später, kurze Zeit darauf, nachdem der Herr Jesus auferstanden ist, hat er ihn dreimal gefragt: Petrus, liebst du mich? Und dreimal hat der Petrus sagen, dass er den Herr Jesus lieb hat. Und er hat nicht mehr das Wort Agape gebraucht. Agape steht für die hingebungsvoll, für die selbstlose Liebe. Er hat genau gewusst, dass er das nicht hat können halten, sich selber hinzugeben. Und dreimal hat er dann aber das weniger starke Wort gebraucht, dass er den Herr Jesus eben lieb hat. Und darum hat er demütig gesagt: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und der Herr Jesus hat den Petrus dreimal beauftragt, seine Schafe zu weiden und zu hüten. Und das war mir wieder mal eine wichtige Lehre. Der Herr Jesus braucht nicht unsere Selbstüberzeugung. Ja, unser Selbstsichersein, das muss zuerst fallen, bevor wir brauchbar werden, auch für ihn. Und ich kann aus meinem eigenen Erleben auch bezeugen, dass Versagen in dem Moment, wo ich sehr überzeugt bin von mir selber, immer besonders nahe ist. Aber auch für uns ist der Weg zu der Umkehr frei, wie für den Petrus. Der Petrus ist ihm gegangen. Er hat sich selber demütigt und er ist wiederhergestellt worden. Und er hat im Nachhinein verstanden, dass die richtige Selbstsicht auch entscheidend ist, um brauchbar für den Herr Jesus zu sein. Ja, und das wollen wir lernen, auch von Petrus. Wir wollen nicht zu hoch von uns selber denken. Wir wollen uns auch bewusst sein, dass auch in uns der Hang ist, den Herr Jesus zu verleugnen, durch unsere Worte oder durch unser Handeln. Und wir wollen immer wieder auch zu unserem Fürsprecher flüchten, der auch für unsere Schwachheiten eintritt. Also der Herr Jesus tritt auch für uns ein. Das ist wunderbar, dass wir das wissen dürfen. Und an das wollen wir auch denken, wenn wir nachher das Abendmahl nehmen. Wir wollen aber vorher noch das Lied 42 singen, dort auf Golgatha. Ja, stehen wir doch nochmal auf zu dem herrlichen Lied und nach dem Lied dürfen dann Kind und Teenies in ihre Gruppe gehen. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Amen. Wir wollen vor der Predigt noch am Herr Jesus danken sagen für seine Gnade mit dem Lied 80. Das Lied 80 und nachher würden wir dann die Predigt hören.
Wir wollen doch noch einmal kurz still werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gnade, von der wir jetzt gerade gesungen haben. Wir werden einmal erst richtig erfassen können, wenn wir bei dir sind, was das bedeutet, dass du uns gnädig gewesen bist, uns Menschen mit Herzen voller Stolz und Selbsterhöhung und Trachten nach dem Ich und noch einmal Ich. Und du hast dich erbarmt und hast gesehen, wie wir gerade weg sind, zu Verderben laufen, mit unserem Wesen vom Satan geerbt, Herr. Und hast dein Blut gegeben, hast dich selber freiwillig hingegeben und hast gezahlt für alle unsere Schuld, damit wir dürfen ein neues Leben haben, ein neues Wesen von dir dürfen überkommen. Und so dürfen wir jetzt mit dir wandeln, mit dir gehen, Herr, auf dem Weg in der Jesus-Nachfolge. Und ja, wie oft geht es uns so, wenn wir dir hinten nachher folgen, dass du dich umkehrst und mit Augen voller Liebe uns anschaust und wir merken und erschrecken über uns selber. So wie es dem Petrus gegangen ist. Wie ist er innerlich zusammengebrochen und ja, hat kapituliert vor dir. Ich danke dir, Herr, für jeden solchen Moment in meinem Leben, für jeden solchen Moment, wo du uns ja, deine Liebe in deiner zarten, aber bestimmten Schule weiterbringst, weiterführst. Herr, wir wollen dranbleiben, wir wollen dir nachfolgen. Wir danken dir, dass wir dich dürfen haben. Und bitte rette du jetzt so durch dein Wort zu uns, Herr Jesus. Zeig uns, ja, Tatsache, dass du auf dem Thron bist, jetzt schon. Auch wenn die Welt meint, sie habe dich besittigt, aber du bist auf dem Thron. Die Realität ist ganz eine andere. Und wir dürfen vorausschauen auf den herrlichen Moment, wenn wir mit dir auch dürfen im Reich Gottes auf dieser Erde wandeln und leben und dürfen die Gemeinschaft geniessen mit dir in einem neuen Leib, auf einer neuen Erde, auf einer erneuerten Erde. Wir danken dir, Herr Jesus, für diesen gewaltigen Ausblick. Hilf uns, dass wir dein prophetische Wort verstehen können. Gib du uns auch den Willen, dein Wort zu tun, dein Wille zu tun, damit du uns deine Geheimnisse in deinem Wort kannst zeigen. Amen. Wir sind an dieser gewaltigen Predigt, einer der längsten, oder ich denke, es ist die längste Predigt, die wir finden in den Evangelien des Herrn Jesus, die sogenannte Ölbergrede oder Ölbergpredigt. Und wir kommen heute zum zweiten Teil dieser Ölbergrede mit dem Titel Die Fragen der Jünger. Wir werden sehen, was es auf sich hat damit. Die Fragen der Jünger. Wir haben das letzte Mal ja das gesagt, wir finden sie in allen drei synoptischen Evangelien aufgeführt, im Matthäus, Markus und Lukas. Bei Matthäus und Markus haben die Übersetzer und die Herausgeber der Bibel die Überschrift gesetzt, die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg. Wie wertvoll sind diese drei synoptischen Evangelien, die uns diese Rede aus unterschiedlichen Blickpunkten mit unterschiedlichen Schwerpunkten überliefert haben. Aber zusammengenommen gibt es ein vollständiges Ganzes. In den Kapiteln Matthäus 24 und 25 ist sie am ausführlichsten wiedergegeben. Dann finden wir sie eben noch in Markus 13 und in Lukas 21. Und es ist nötig, dass wir alle drei Berichte betrachten, damit wir das gesamte Bild erhalten. Und so werden wir auch heute zwischen diesen drei Kapiteln etwas hin und her lesen. Ich habe hier so ziemlich viele kleine Zettel. Ihr dürft gerne einfach drei nehmen und sie bei diesen Kapiteln hineingehen. Dann findet man es rascher, wenn wir hin und her blättern. Also Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Diese Predigt hielt der Herr Jesus ja auch noch an diesem Dienstag. An diesem vollen Dienstag in der Passionswoche, wo er vorher den ganzen Tag im Disput war mit den Eliten im Tempel. Und dann, ich denke, es war später Nachmittag, hat er den Tempel verlassen und hat den Jüngern diese Predigt unbedingt noch weitergeben wollen. Wie dankbar sind wir, dass er das getan hat. An diesem Dienstag, drei Tage vor seinem freiwilligen Tod am Kreuz. Stellen wir uns das vor. Drei Tage vorher, vor dieser brutalen Hinrichtung durch die Hände der Römer, aber auf Verlangen der jüdischen Elite zuerst und am Schluss dann auch auf Verlangen des größten Teiles des Volkes. Und wir wissen, was zwei Tage vorher war, am Palmsonntag. Sein triumphaler Einzug, dieser gewaltige Empfang. Und dann riefen die gleichen Volksmassen: Nein, nicht Barabbas, nicht Jesus, gib uns frei, Pilatus. Barabbas wollen wir, kreuzige ihn. Können wir uns das vorstellen? Das ist der Mensch. Das ist dein Herz und mein Herz. Ich bin neu erschüttert gewesen, als ich das mir wieder vorgestellt habe. Als Richter und als König war Christus zwei Tage vorher in Jerusalem empfangen worden und hatte zum Volk gesprochen und der jüdischen Elite widerstanden mit göttlicher Wahrheit und Weisheit. Und jetzt richtete er als Prophet diese Predigt über die Zukunft ausschließlich an die Jünger. Das ist wichtig. Ausschließlich an die Jünger. Und zwar ganz privat an einem Rückzugsort, eben auf dem Ölberg. Ohne Volksmenge, ohne Pharisäer und Schriftgelehrte. Jesus Christus nennt ja seine Jünger seine Freunde. Ja, im Hebräerbrief sogar seine Brüder. Und es ist ihm ein Anliegen, seinen Freunden zu sagen, was er tun wird und was geschehen wird in Zukunft. Es ist ihm ein tiefes Anliegen, dass seine Jünger das wissen. Wir wollen kurz Johannes 15 aufschlagen. Johannes 15, ich lese Vers 14 und 15. Das war zeitlich gesehen kurz nach diesem Dienstag da. Da sagte er das zu seinen Jüngern. Ihr seid meine Freunde, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Wer seinen Willen tut, wer ihm nachfolgt, wer Christus liebt, das ist ein Freund Christi. Und Christus sagt seinen Freunden alles, was er tut. Daraus können wir schließen, dass niemand die biblische Prophetie wirklich verstehen kann, der nicht Christus lieben, seine Gebote halten und seinen Willen tun will. In aller Schwachheit. Ich sage bewusst wollen und nicht können. Wir sind nicht erst Jünger und Freunde Jesu, wenn wir all das vollkommen und fehlerfrei tun, seine Gebote halten, ihn lieben über alles andere. Aber es geht darum, dass wir das und nur das wollen. In all unserer Schwachheit und Fehlerhaftigkeit, in all unserem Versagen. Aber wir haben es gehört aus dem ersten Johannesbrief. Wir dürfen immer wieder Vergebung finden bei unserem starken Fürsprecher. Aber innerlich geht es um die Haltung. Ja, Herr, ich will dich über alles andere lieben. Ich will deine Gebote halten. Und dann dürfen wir gewiss sein, dass der Herr Jesus uns sein Wort öffnen will. Dass er uns zeigen will, dass wir es verstehen, was er tun wird. Nicht, dass wir alles wissen, aber ganz grundsätzlich, er will uns Verständnis geben. Und wir haben alle nicht die, es ist unmöglich, dass wir alles wissen können, aber es geht um das für uns Entscheidende. Das, was der Herr will, dass wir es wissen. Denken wir auch an das, was wir letzten Sonntag gehört haben über Daniel, Daniel 10, wie der Herr ihm diese Dinge gezeigt hat, nachdem er sich gedemütigt hat, nachdem er kapituliert ist vor Gott und seinen Willen gesucht hat, aber nachdem er sich ganz klein gemacht hat, dann konnte Gott ihn ins Bild setzen über das, was kommen wird, und ihn gebrauchen, damit auch wir das noch lesen können. Also hier an diesem Dienstagnachmittag, in diesem Zeitpunkt der Geschichte, hat der Herr Jesus sein Predigen an das ganze Volk und an die Führer des Volkes beendet. Hier war das Ende seiner Ermahnungen, seiner Predigt an das Volk, an die Führer. Sie hatten ihn definitiv abgelehnt und innerlich hatten sie ihn bereits aus dem Weg geschafft. Und in der kurzen, noch verbleibenden Zeit des Herrn auf dieser Erde sprach er nun zu seinen Jüngern, nur noch als der, wie er auch durch alle Jahrhunderte hindurch zu seinen Jüngern sprechen wird, bis er seine Braut zu sich heimholt, nämlich als ihr Herr und Hohepriester. Wenn wir an das Passamal denken, das sie in Kürze nehmen werden, an die Fußwaschung, wenn wir denken an das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17. Jetzt wendet er sich ganz seinen Jüngern zu als Hohepriester, als Fürsprecher. Und das ist er für uns heute noch. Eines ist ganz sicher, dass der Herr da in seinem Innern unerhörte Phasen durchgemacht hat, da bin ich mir ganz sicher. Auch hier in diesem Moment, als er merkte, die Ablehnung ist definitiv durch das Volk und durch die Führer. Und das war, der Herr Jesus war innerlich unbeschreiblich traurig in diesem Moment. Wir können das schließen aus dem, was wir in Matthäus lesen, wenn wir bei Matthäus aufschlagen. Die letzten Verse im Kapitel 23. Er war innerlich tief traurig, weil er genau sah, welche Konsequenzen diese Ablehnung über die Juden bringen wird. Was alles passieren wird. Er hat es auf alles auf einmal gesehen. Was jetzt die Folge davon ist, dass sie ihn so abgelehnt hatten. Alles auf einen Moment, was passieren wird mit ihnen bis zum Moment, wo er wiederkommen wird als ihr unangefochtener Richter und König. Und wir können uns vorstellen, dass er genauso auch traurig ist über die falschen Entscheidungen, die die Menschen heute treffen. Er ist auch traurig, wenn ich falsche Entscheidungen treffe. Der Herr ist ein Fürsprecher, ein Hohepriester. Er geht mit allem unserem, mit unserem ganzen Leben, mit unserem Innenleben. Er geht mit. Und eben Zwischendurch schaut er uns an, durch sein Wort kann er das. Und dann merken wir, wie traurig der Herr sein muss über mich. Aber wie gut ist das, dass wir dann wieder Buße tun, umkehren können und die Beziehung wieder klären dürfen mit ihm. Gerade auch so wertvoll darum das Abendmahl, dass wir das immer wieder dort auch üben dürfen. Das Matthäusevangelium, es überliefert uns, wie der Herr Jesus seiner inneren Erschütterung und Traurigkeit in diesem Moment freien Lauf ließ. Ich lese Matthäus 23 ab Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus, damit meinte er den Tempel, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Ich lese gleich noch 3 Verse weiter. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg, und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Wir lesen hier im letzten Vers von Kapitel 23. Das nächste Mal, wenn das Volk und seine Führer ihn sehen werden, das heißt, mit ihm kommunizieren werden unter normalen Verhältnissen, unter angebrachten Verhältnissen, nicht mit dem größten Sünder, beladen mit aller Sünde der Welt. So haben sie ihn auch noch gesehen. Aber nicht das, meint der Herr. Er meint, wenn sie ihn das nächste Mal sehen werden, in angebrachten Verhältnissen, dann werden sie ihn begrüßen und empfangen als ihren unangefochtenen Messias. Das sagt nämlich dieses Zitat aus Psalm 118, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das war ohne Frage die Begrüßung, die das Volk dem Messias einst geben wird. Das war für die Gelehrten klar und deutlich. Das Volk wusste es. So werden wir unseren Messias begrüßen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Diese Bemerkung des Herrn, sie ist den Jüngern sofort aufgefallen. Da bin ich mir sicher. Wenigstens einigen von ihnen, Markus nennt uns genau welchen, dass das ganz besonders aufgefallen ist. Dem Petrus, dem Andreas, dem Jakobus und dem Johannes. Ist ihnen sofort aufgefallen, diese letzten Bemerkungen, die wir soeben gelesen haben. Und sie haben die richtigen Schlussfolgerungen daraus gezogen. Nämlich, was auch immer jetzt noch geschieht mit unserem Herrn Jesus Christus, er wird schlussendlich also doch wiederkommen nach Jerusalem und vom Volk und den Führern als Messias angenommen werden und die Herrschaft in seinem Reich als König Israels antreten. Diese Jünger haben sofort geschaltet. Können wir uns vorstellen, wie ihr Inneres in höchster Erregung und Erwartung gekommen sein muss, als sie das hörten? Denn ganz sicher waren sie innerlich sehr entmutigt worden. Sie hatten soeben die feindselige Ablehnung ihres Herrn durch die wichtigen Leute im Volk miterlebt. Oh, da wollten sie sogleich bei der nächsten Gelegenheit nachfragen beim Herrn wegen diesen Bemerkungen. Wir haben dann gelesen, eben Matthäus 24, 1, der Herr verließ nun den Tempel an diesem Dienstagabend. Und seine Jünger, sie folgten ihm. Aber ihre Gedanken waren noch bei dem, was sie soeben vom Herrn gehört hatten. Auch das vom Tempel, dass er verwüstet werden soll, das konnten sie definitiv nicht fassen. Sie waren immer wieder beeindruckt von dem Bau, der da vor ihnen stand, der eigentlich, muss man sagen, am Entstehen war. Bei Arnold Fruchtenbaum lesen wir, die Erweiterung des Tempels und der dazugehörigen Gebäude wurde durch Herodes den Großen im Jahr 20 vor Christus begonnen und erst im Jahr 64 nach Christus abgeschlossen. 84 Jahre wurde daran gebaut. Bereits 6 Jahre später kam die angekündigte Zerstörung. Matthäus überliefert uns, wie beeindruckt die Jünger von den Gebäuden des Tempels waren. Also, ich nehme an, der Architektur. Bei Markus sagen sie, was für Steine und was für Gebäude sind das? Ebenso auch bei Lukas. Zusätzlich wird hier noch der Schmuck durch Weihegeschenke an den Gebäuden erwähnt. Von diesen sogenannten Herodessteinen sind einige offenbar heute noch zu sehen. Riesig, mit Kantenlängen von 3 bis 3,5 Meter, diese Steine. Die Jünger vermittelten dem Herrn sozusagen, es kann doch nicht dein Ernst sein, dass diese mächtige Pracht zerstört werden soll. Das war das, was in ihrem Innern hallte. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Ja, im Jahr 70 nach Christus, also 38 Jahre später, da brannten die Römer den Tempel nieder. Und dabei ist offenbar in dieser riesigen Hitze, ist offenbar das viele Gold im Innern des Tempels geschmolzen und in die Steinfugen gelaufen. Und so rissen die Römer jeden Stein um, damit sie das erstarrte Gold rauben konnten. So kam es, dass kein Stein auf dem anderen blieb. Nun waren die Jünger nicht nur in großer innerer Erregung und Spannung wegen seiner Rückkehr nach Jerusalem und dem Anbruch seines Reiches, den er soeben angetönt hat. Sie waren jetzt auch sehr aufgewühlt darüber, dass der mächtige Tempel, vor dem sie standen, derart zerstört werden sollte. Da schossen ihnen die Fragen nur so durch den Kopf. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Jesus aber schritt zielstrebig durch das Kidron-Tal. Dieses Tal zwischen der Ostflanke von Jerusalem und dem Ölberg. Stieg hinauf und setzte sich zu oberst auf den Berg, vis-à-vis des Tempels. Der Ölberg ist offenbar etwas höher als der Tempelberg. Und sofort umgaben ihn die vier aufmerksamen Jünger, Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, und stellten ihm ihre aufwühlenden Fragen. Wenn man nun die Berichte der drei Evangelien kombiniert, stellen sie dem Herrn Jesus vier konkrete Fragen. Zwei stehen im Zusammenhang mit dem Tempel, auf den sie jetzt gerade herunterblickten. Matthäus, Markus, Lukas, alle drei berichten von diesen zwei Fragen. Oder wenigstens von einer von den beiden im Zusammenhang mit dem Tempel. Eine Frage steht im Zusammenhang mit seiner Wiederkunft bzw. seinem Kommen als König und eine im Zusammenhang mit dem Ende der jetzigen Weltzeit. Die zwei letzten finden wir ausschließlich bei Matthäus. Frage im Zusammenhang mit dem Ende der jetzigen Weltzeit. Das ist sicher auch für uns weitaus die wichtigste. Wie wird diese Weltzeit, dieses jetzige System, das dir, Herr, so feindlich gesinnt ist, wie wird es enden? Damit du nachher dein Reich aufrichten wirst über Israel und die Römer, die jetzt alles bestimmen. Das war der Endpunkt der Frage der Jünger. Damit du dein Reich nachher aufrichtest. Aber sag uns, wie wird dieses jetzige System enden? Mich hat es erstaunt, dass die Tatsache, dass die Jünger nicht nur nach dem Wann fragen. Ich meine, wenn man so etwas hört, vor diesem Tempel steht und der Herr sagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, das ist die eine große Frage, oder? Die dann aufsteigt. Ja, das ist doch nicht möglich. Wann? Sie fragten nicht nur nach dem Wann der angekündigten Tempelzerstörung, das ist die Frage 1, sondern insbesondere, und das war sehr weise, sie fragten nach Zeichen. Das ist die Frage 2. Anzeichen, Hinweise, auf die sie achten konnten, um nicht überrascht zu werden, wenn es dann soweit war, dass eine derartige Zerstörung über Jerusalem und den Tempel hereinbrechen sollte. Lesen wir in Markus 13, Vers 4. Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn dies alles vollendet werden soll? Und auch bei Lukas 21, Vers 7. Meister, wann wird denn dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn es geschehen soll? Bezogen auf die Tempelzerstörung, diese Frage. Also die zwei ersten Fragen nach dem Wann der Tempelzerstörung. Die zweite Frage nach den Anzeichen. Auf was achten, wenn es geschehen soll? Und die Frage 3 und 4, die finden wir ausschließlich bei Matthäus. Anzeichen anhand, von dem sie sicher sein konnten, dass der Herr jetzt sogleich als König erscheinen wird. Sage uns, was wird das Zeichen oder das Anzeichen deiner Wiederkunft sein? Das war die dritte Frage. Und die vierte Frage, erkennbare Zeichen, die das Ende der jetzigen Zeitepoche ankündigen. Ebenfalls Matthäus 24, 3. Sage uns, was wird das Zeichen des Endes dieser Weltzeit sein? Eines ist ganz sicher, bei all den Fragen hatten die Jünger nicht ein besonderes, spektakuläres Ereignis im Blickpunkt, über das sie Auskunft wollten. Oder ein spektakuläres Weltende, eine tosende und krachende Weltkatastrophe, auch wenn es genau dazu kommen wird. Ihr Sehnen war vielmehr ausgerichtet nach dem messianischen Reich ihres Herrn Jesus Christus. Nach dieser neuen Zeitepoche. Und genau das ist auch der Fokus des Herrn Jesus. Wenn er jetzt die Fragen der Jünger beantwortet und ihnen, oder wir können sagen, uns diese gewaltige prophetische Predigt weitergibt. Das ist auch sein Fokus. Man könnte es auch so formulieren. Der Herr Jesus skizziert diese letzte Zeitepoche. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Manchmal werden sie genannt die letzten Tage. Wir können sagen, die Endzeit im weiteren Sinne, die nämlich mit seinem Kommen als Mensch und Retter begonnen hat und mit seinem Kommen als Richter und König enden wird. Und zwar, das ist so hilfreich, er vergleicht diese Epoche mit was? Mit einer Schwangerschaft. Er vergleicht diese Epoche mit einer Schwangerschaft, die am Ende durch Wehen zur Geburt des Reiches Gottes auf dieser Erde führen wird und von da aus sogar zum neuen Himmel und zur neuen Erde. Auch beim Herrn war das der Fokus, wie bei den Jüngern. Das ist der Fokus seiner ganzen Prophetie hier und nicht das Wüten eines besiegten Feindes oder das Wüten des Antichristen oder von sonst wem. Auch wenn er uns darüber an anderer Stelle genau unterrichtet. Aber das ist wichtig, hier in der Ölberg-Prophetie das zu realisieren. Und ebenfalls sicher ist, dass die Jünger in diesem Moment hier keine Ahnung haben konnten über die Zeiträume dieser Schwangerschaft. Dass sie weder Wehen noch Geburt in ihrem irdischen Leben erleben werden. Ich bin ganz sicher, sie haben damit gerechnet. Sie konnten es nicht wissen. Die Zeit, die vergehen wird. Sie konnten auch nicht wissen, wie wichtig es war, dass sie diese Frage für uns stellten. Für uns. Die Jünger Jesu Christi 2000 Jahre später, am Übergang in den siebten Jahrtausendtag. Ich bin sicher, davon hatten die Jünger keine Ahnung. Wie überaus deutlich und heftig sind die Wehen, von denen wir Augenzeugen sind. Wie nahe muss die Geburt sein? Wie nahe muss die Geburt sein? Und umso näher die Entrückung der Gläubigen, die Heimholung der Braut durch den Bräutigam. Auch darüber wird der Herr seine Jünger noch unterrichten in dieser Ölbergpredigt. Und er wird sie eindringlich in allen drei Evangelien eindringlich und aus tiefer Liebe aufrufen zur Wachsamkeit. Ich lese zum Schluss aus Markus 13, Verse 35 bis 37. Mit diesem Aufruf schließen alle Berichte mit einem ähnlichen Aufruf von den drei Evangelisten, welche die Ölbergpredigt uns überliefert haben. Und wir wollen die heutige Predigt auch damit schließen. Markus 13, Vers 35. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. So wacht nun, sagt der Herr den Jüngern. Das hat viele Bedeutungen. Zum Beispiel, wandelt mit dem Herrn Jesus. Wandelt im Licht, im Geist Gottes. Nicht in der Vollkommenheit und auf der Höhe, hoch über allen anderen, aber in den Fußstapfen Jesu Christi. In ihnen wollen wir gehen und bleiben. Und dann dürfen wir sicher sein. Wir werden wachsam sein. Und wir werden es nicht verpassen, wenn er kommt. Und wir wissen, welches Kommen gemeint ist hier. Nicht das mit den Wolken, mit dem Blitz, als Zeichen für die ganze Welt. Der Herr kommt. Nein. Es ist das Kommen, was überaus überraschend sein wird. Wo er kommt wie ein Dieb, nämlich um seine Braut zu holen. Wie ein Dieb in der Nacht. um seine Braut zu holen. Für uns kommt er nicht als Dieb, aber für diese Welt kommt er als Dieb. Er raubt uns heraus, er entrückt uns aus dieser Welt, aus dem System Satans, wo der Zorn Gottes unvermittelt hereinbrechen wird, sobald die Gemeinde Jesu Christi weg ist aus der Mitte dieses Systems. So wacht nun, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Wir wollen beten um Kraft und um die Gnade Jesu, dass wir das tun dürfen. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns dein Wort offenbart hast. Wir danken dir, Herr, für diesen unbeschreiblichen Schatz der Bibel, den jedes von uns zur Verfügung hat und in Fülle haben kann, besitzen darf. Wir danken dir, Herr, für dein Reden. Und wir danken dir, dass du uns durch deinen Geist dieses Wort aufschließen möchtest, dass du uns helfen willst, dass wir dein Wort nicht nur lesen, sondern verstehen und umsetzen können. Herr, du gibst die Kraft dazu und darum kommen wir zu dir und bitten in deinem Namen, Herr Jesus, schenke einem jeden von uns die Kraft der Nachfolge, dir nachzufolgen in den Fußstapfen, dran zu bleiben, drunter zu bleiben und in der Tiefe dir nachzuwandeln. Und verhindere du, dass wir aufsteigen wollen, uns erheben wollen in die Höhen dieser Welt und des Stolzes und der Beachtung. Bitte hilf du, Herr, dass wir auf dich warten, dass wir unsere ganze Hoffnung auf dich setzen. Du wirst zu deiner Zeit handeln. Herr, das bekennen wir, das lesen wir in deinem Wort, das glauben wir. Und wir dürfen uns dir ganz anvertrauen. Stärke ein jedes, hilf ganz konkret im Alltag, Herr, dass der Alltag uns nicht bindet an diese Erde. Und wir zu denen gehören sollten, von denen die Offenbarung sagt, jene, welche auf dieser Erde wohnen. Hilf, Herr, dass wir uns lösen können von allem, was uns festbinden will und aufblicken, trachten nach dir, nach dem, was droben ist. Im Namen Jesu. Amen.
Ja, herzlichen Dank für die Predigt. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Ja, wenn wir noch mehr auch über den Text nachdenken. Schon sehr gut, auch der letzte Aufruf, den wir gehört haben, auch zum Wachsamsein. Es ist gut, wenn wir auch darüber nachdenken. Für mich sind die Texte, die über das Zukünftige berichten, immer auch eine Einladung, um über meine Prioritäten nachzudenken, was wirklich wichtig ist im Leben. Und ja, das ist gut, wenn wir gerade in dieser Zeit, wo wir drin sind, daran erinnert werden. Und wir wollen miteinander auch das Wiederkommen vom Herr Jesus denken und damit verbunden auch einen Wunsch parat sein mit dem letzten Lied, das wir singen. Das Lied 29, der Herr bricht ein um Mitternacht. Da geht es wirklich auch um das Wiederkommen und um die Bereitschaft für den Moment. Blickt täglich auf sein Kommen hin, als ob es heute wäre, haben wir gesungen. Ich glaube, genau um das geht es, dass wir uns daran erinnern. Ich möchte mit einer Verheißung abschliessen, auch gerade im Hinblick auf sein Kommen, auch im Hinblick auf den Lohn, der uns erwartet, auch wenn wir treu sind in diesem Leben. Das steht im Hebräer 6, Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühung in der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken vielmals für dein Wort, das wir am heutigen Morgen auch haben hören. Danke für die Fragen, die die Jünger gestellt haben, die auch wir uns immer wieder dürfen überlegen, Gedanken machen darüber, was wird das Zeichen von deiner Wiederkunft sein. Ja, und wenn wir das erkennen, wenn wir sehen, wie die Wehen schon da sind, dass wir uns auch überlegen, wie es um unsere Bereitschaft steht. Danke für die Erinnerung, einfach wachsam zu sein, auch unser Leben zu überdenken, unsere Prioritäten, alles auszurichten, auch auf dich und auf dein Wiederkommen. Ja, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, einfach uns vorzubereiten auf die Begegnung mit dir, dass keins muss zurückbleiben, auch wenn du kommst, um deine Gemeinde zu dir zu holen. Danke vielmals, ja, für das, was wir haben dürfen hören am heutigen Morgen. Und wir wollen auch bitten miteinander um dein baldige Wiederkommen, dass wir dürfen parat sein, wenn es so weit ist. Und wir wollen dich bitten, dass du auch hilfst, einfach in den Angelegenheiten vom Alltag, die uns immer wieder beschäftigen, dass du Kraft und Zuversicht schenkst, dass wir auch immer wieder sehen dürfen, dass das nicht das Letzte ist, alles Schwere, was wir vielleicht erleben und zu tragen haben, sondern das Letzte wird deine Herrlichkeit sein. Und so bitten wir um dein Mitkommen und um deinen Segen für die kommende Woche. Amen. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag und sind Gott befohlen.